Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Im Programm haben wir heute das Erinnerungsbuch Totenvogel des polnischen Rom, Edward Dembicki. Eine Rarität, dazu gleich mehr. Auch das Buch, das wir Ihnen jetzt als erstes vorstellen möchten, ist im osteuropäischen Raum angesiedelt. Guram Dzhanaschwili, 1939 in Tbilisi geboren, begann mit der Arbeit an seinem ersten Roman Mitte der 60er Jahre. 1978 war er vollendet und avancierte zum Lieblingsbuch der Georgier. Das erste Gewand, so der Titel des fast 700 Seiten starken Werkes, ist so etwas wie ein monumentaler Entwicklungsroman, eine zeitliche Geschichte in Märchengestalt über das menschliche Dasein in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Tyrannei. Im Mittelpunkt ein junger Protagonist, der sein Dorf verlässt und in drei Städten mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert wird. Uli Hufen hat den mittlerweile 80-jährigen preisgekrönten Autor Guram Dzhanaschwili in Tbilisi besucht und mit ihm über das erste Gewand gesprochen.
Die Sowjetunion war ein Imperium. Aber keins, in dem ein Volk über alle anderen geherrscht hätte, so wie Briten und Deutsche über Inder und Hereros herrschten. Ein Georgier konnte Staatschef werden, die georgische Küche war die allsowjetische Haute Cuisine und georgische Pianisten, Sänger und Filmemacher wurden auch in Moskau, Kiew und Leningrad gefeiert. Darum wunderte es auch niemanden, als Anfang der 80er Jahre der Roman »Das erste Gewand« von Guram Dzhanaschwili in den Buchhandlungen des Landes auftauchte. Guram Dzhanaschwili.
Dann wurde mein Buch ins Russische übersetzt von einer Frau aus Moskau. Man ging von einer Auflage von 15.000 aus. Das war so eine Grenze für Bücher, die aus Sprachen der kleineren Unionsrepubliken übersetzt wurden. Eines Tages ruft die Übersetzerin mich an und sagte, sie haben den Druck gestoppt. Aber es war gar nicht so, dass es dem Zensor nicht gefallen hatte. Sie erklärte mir, dass die Zensoren sowieso nur einen Druckbogen lesen, 16 Seiten. Die machen das an einem Tag. Woher sie das wusste, weiß ich nicht. Aber die Zensoren wurden ja aus allen Berufen ausgewählt. Ingenieure waren dabei, viele Berufe. Jedenfalls, wer immer es war, möge Gott ihm ein langes Leben schenken, der Zensor, der mein Buch las, schrieb eine Beschwerde. Und das führte dazu, dass von meinem Buch nicht 15.000 Exemplare gedruckt wurden, sondern erst 150.000 und dann noch einmal 250.000.
Guram Dzhanaschwili, der im Frühjahr 80 Jahre alt wird, lacht verschmitzt, als er die Anekdote aus längst vergangenen, schon halb mythischen Zeiten erzählt. Aber die Geschichte ist nicht nur witzig, sie erzählt auch viel über das Land, in dem Dzhanaschwili den größten Teil seines Lebens verbrachte, und über sein Meisterwerk, das erste Gewand. Der Roman erzählt die Geschichte eines verlorenen Sohnes, der hinaus in die Welt muss, um zu begreifen, was er an seiner Heimat und den Nächsten hat. Das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums stand hier Pate. Der Roman erzählt aber auch von einer verlorenen Liebe, von verlorener Unschuld, von einer verlorenen Revolution und von der Errettung der Welt durch die Kunst. Er verarbeitet biblische Motive und historische Ereignisse, er ist stark geprägt vom südamerikanischen magischen Realismus, von der georgischen Dichtkunst und von Johann Sebastian Bachs polyphoner Stimmführung. Er lässt sich als philosophischer Roman lesen oder als historische Allegorie. Man kann aber durchaus auch den Moskauer Zensor verstehen, der sich wohl dachte, wow, ein umwerfendes Märchen von epischer Wucht. Das sollen alle lesen.
»13 Jahre habe ich daran gearbeitet, von 1966 bis 1978.
Die Geschichte beginnt in einer pastoralen Idylle. Dzhanaschwili macht nirgends Angaben zu Zeit und Ort, aber seine georgischen Leser werden das Dorf, in dem die Brüder Domenico und Gwekwe aufwachsen, gewiss im Kaukasus verortet haben. Überall laufen Tiere herum, die Jahreszeiten prägen das Leben, alles ist schon lange so, wie es immer war. Und die großen Ereignisse heißen Geburt, Hochzeit und Tod. Beherrscht wird diese Welt vom Vater der beiden Jungen, einem märchenhaft gerechten und weisen Patriarchen. Er ist nicht nur der Hüter der Ordnung, sondern auch des sogenannten ersten Gewandes, das in einem jener steinernen Wehrtürme aufbewahrt wird, die Georgien-Touristen bis heute faszinieren.
Auf einem niedrigen hölzernen Thron lag es, das erste Gewand. Der Vater näherte sich ihm bedächtig, zündete die Fackel an und unzählige reine Lichtfäden strebten sirrend von dem Gewand ins Dunkle. Lila leuchtete ein großer Amethyst an dem mit Emaille veredelten Kragen und grün flimmerten die Türkissteine, die das ganze Gewand säumten. Zwischen den Türkisen glitzerten blaue Saphire und neben jedem Stein steckte ein Perlenpaar. Das ganze Kleid war von Goldfäden durchwirkt. Es war, als ob tausende eisig glitzernde gelbe Krümel raschelnd ineinander zerbröselten.
Als der verträumte, naive Domenico unter dem Einfluss eines geheimnisvollen Wanderers beschließt, hinaus in die Welt zu ziehen, verkauft der Vater die meisten Edelsteine vom ersten Gewand, um Domenicos Reisekasse zu füllen. Und dann geht es los. Wie im Märchen muss Docianashvilis Held drei Aufgaben lösen. Allerdings geht es nicht um Drachen oder Rätsel. Domenico muss in drei verschiedenen Städten leben. Feinstadt, Camorra und Canudos repräsentieren in den Augen von Docianashvili wohl so etwas wie drei große Verführungen, denen es auf dem Weg zu Weisheit und Glück zu widerstehen gilt. Feinstadt ist ein Ort der zivilisierten Oberflächlichkeit. Hinter den schönen Manieren der Bürger, die alle italienische Namen tragen, verbirgt sich ein Abgrund aus Niedertracht und Gefallsucht. In der aus Marmor erbauten Stadt Camorra hingegen herrscht Marschall Bittencourt, ein dämonischer Cartoon-Bösewicht, der stark an den James-Bond-Widersacher Blofeld erinnert.
Er beschäftigte sich weiter mit der Katze, pustete ihr auch noch ins Fell, etwa so. Arufa, wie läuft's in der unteren Stadt?
Gut, Marschall, sie bringen einander um.
Sind sie nicht zu stark dezimiert?
Nein, Grandissimo Haller, es hält sich im Rahmen. So wie sie einander umbringen, vermehren sie sich auch. Wie die Ratten, Grandissimo Haller.
Das ist gut, sagte Bittencourt. Seine Hand glitt unters Hemd.
Schließlich Canudos, der Ort des Widerstandes, die revolutionäre Utopie. Fünf ebenso arme wie heilige Männer führen das Volk ins Nirgendwo und errichten dort eine Stadt aus Lehm. Das Vorbild für sein Revolutionsgemälde fand Docianashvili da, wo es etwas später auch Mario Vargas Llosa fand, im Brasilien des späten 19. Jahrhunderts.
Es gibt ja zwei Bücher über diesen Aufstand. Eins von Vargas Llosa, der später den Nobelpreis bekam, und meins. Das Buch von Llosa gab es noch nicht, als ich schrieb. Ich erfuhr vom Aufstand von Canudos aus der sowjetischen Zeitschrift Rund um die Welt. Da erschien eine Reportage, drei Seiten, davon die Hälfte Fotos. Und die Fotos haben mir sehr geholfen. Als Llosa sein Buch schrieb, hatte er als Material 900 Seiten von einem Kriegsberichterstatter, der die Regierungstruppen begleitete, die den Aufstand niederschlugen.
Wäre Docianashvili ein Autor der 20er Jahre gewesen, hätte der Aufstand von Canudos in seinem Roman vielleicht gesiegt. 50 Jahre später glaubte in der Sowjetunion niemand mehr an eine solche Utopie, schon gar nicht junge liberale Intellektuelle, wie Docianashvili einer war. Schon als Teenager hatte er gegen den sowjetischen Einmarsch in Ungarn protestiert. Weil er und seine Freunde allesamt der georgischen Oberschicht entstammten, entgingen sie einer Bestrafung. Offenbar eine Entscheidung von Parteichef Chruschtschow persönlich. Da Politik zu gefährlich war, tat Docianashvili dann, was viele in seiner sogenannten Generation der 60er taten. Er verlegte sich auf Kunst und Wissenschaft, arbeitete viele Jahre als Archäologe und später als Literaturredakteur. Seine Frau, die Germanistin Natella Sepiaschvili, die den großen Träumer Docianashvili auch im hohen Alter noch durchs Leben leitet, erinnert sich an diese Zeit mit Sehnsucht.
Es war ein Segen. Er war frei. Es gab Zensur, es gab alles, aber Guram war schöpferisch frei. Er konnte machen, was er wollte und versteckte nichts. Dabei war er nicht in der Partei, nirgends Mitglied, aber man machte ihn zum stellvertretenden Chefredakteur für Literatur beim georgischen Kino.
Docianashvilis Roman spiegelt die Weltsicht der spätsowjetischen Intelligenzia naturgemäß tief schattiert durch georgische Traditionen. In Camorra konnten zeitgenössische Leser eine Allegorie auf die Stalinjahre erkennen, in Feinstadt eine auf die hochkultivierte, aber angepasste Welt des offiziellen sowjetischen Tbilisi. Weil Dutschanaschwilis Roman aber in einer vage mittelalterlichen Fantasiewelt spielt, verstehen heutige georgische Leser Camorra und Canudos offenbar eher als Vorahnung jener Verwüstungen, die der georgische Bürgerkrieg der 90er Jahre anrichtete. Die ultrakonservative Lösung, die Dutschanaschwili in seiner märchenhaft schönen Prosa anbietet, bleibt dieselbe. Achte die Alten und die Traditionen, durch Leiden zur Liebe und vor allem die Kunst siegt. Als Domenico irgendwann wieder zu Hause ankommt, wird er durch ein archaisches, phänomenal bildmächtiges Ritual der Dorfgemeinschaft zum Dichter erhoben. Und man ahnt als Leser, dass Domenicos Nachname Dutschanaschwili lauten könnte.
Uli Hufen, das erste Gewand von Guram Dutschanaschwili ist in der Übersetzung aus dem Georgischen von Susanne Kiem und Nikolaus Lomtatze bei Hansa erschienen. 672 Seiten, 32 Euro. Im Berliner Tiergarten erinnert seit 2012 ein Denkmal an die ermordeten Sinti und Roma, die während der Zeit des Nationalsozialismus Opfer des Rassenwahns wurden. Einer der wenigen, die ihre Erinnerungen an diese schreckliche Zeit der Verfolgung zu Papier brachten, ist der Rom Edward Dembicki. Er und seine Familie überlebten die Zeit des Zweiten Weltkrieges in den Wäldern und Sümpfen Polens und der Ukraine. Der 1935 in Polen geborene Dembicki ist eigentlich Musiker. Er komponierte an die 200 Lieder, veröffentlichte 1993 aber auch einen Gedichtband, bevor er dann 2004 Totenvogel schrieb. Eine Enzyklopädie des Überlebens und zugleich ein ethnografisches Dokument der untergegangenen Lebensweise eines fahrenden Volkes. Brigitte van Kann stellt das Buch vor.
Die Bezeichnung Zigeuner ist heute im Deutschen mit gutem Grund verpönt. Zu oft hat man den Begriff diskriminierend verwendet. Es war eine Diskriminierung, die schließlich in der Ermordung von etwa 500.000 Mitgliedern dieser Volksgruppe während des Nationalsozialismus gipfelte. Der polnische Rom Edward Dembicki hat jedoch auf der Übersetzung des polnischen Zigan mit Zigeuner bestanden. Ein Akt des Stolzes, der wie der Aneignung der eigenen Geschichte des eigenen Namens, der sich die neu eröffnete Friedenauer Presse nicht verschlossen hat. Dazu gehört Mut und es gehört auch Mut dazu, die Verlagstradition des umfangreicheren Winterbuchs mit diesem Zeugnis vom Leben und Überleben einer literarisch wenig präsenten Gruppe fortzusetzen. Edward Dembicki ist nicht Schriftsteller, sondern Musiker. Nach dem Krieg erwarb er als Akkordeonist und Leiter des Ensembles Terno weit über Polens Grenzen hinaus Anerkennung. Für seine Verdienste um die Kultur seines Volkes erhielt er hohe Auszeichnungen. 2004 legte er seine Erinnerungen an die Kriegszeit in polnischer Sprache vor. Die renommierte Übersetzerin Karin Wolf hat im Deutschen für die schöne Einfachheit von Dembickis Stil eine überzeugende schnörkellose Form gefunden. Die episodisch gegliederte Erzählweise macht das Mitgeteilte umso eindringlicher. Edward Dembicki, Mitte der 1930er Jahre geboren, erinnert sich an das Geschehen aus der Perspektive des Kindes, das er damals war. Eine Einladung zur Identifikation und eine Möglichkeit, Empathie zu erzeugen. Die Vorkriegszeit fängt der Autor in locker gefügten kurzen Geschichten ein, die den Charakter von Anekdoten haben, wie man sie im Familienkreis erzählt. Das unbestrittene Unterhaltungspotenzial dieser Geschichten nutzt Edward Dembicki, um den Leser mit der Lebensweise seines Volkes bekannt zu machen. Einer Lebensweise, die nach dem Krieg endete, durch unüberwindbare Grenzen, Ansiedlungspolitik und nicht zuletzt durch wirtschaftliche Veränderungen in Europa, die die traditionellen Geschäftsfelder obsolet machten. Im Winter suchte man früher Unterschlupf, man mietete ein Zimmer in einem Bauernhaus, um im Frühjahr wieder auf Wanderschaft zu gehen mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel, immer im Tross, das heißt mit der Sippe, im großen Verbund. Die Männer verdienten Geld als Musiker oder im Pferdehandel, die Frauen wahrsagten und wurden mit Leinwand oder Lebensmitteln entlohnt. Abends schlug man ein Lager auf und der Ehrgeiz einer jeden Frau bestand darin, als Erste das Essen fertig zu haben. Die Ältesten schlichteten Streit und gaben die Richtung der Fahrten vor. Urwüchsige Frömmigkeit, ohne die Enge katholischer Dogmen, geriet auf wundersame Weise nicht in Konflikt mit dem Ehrenkodex der Roma. Ein freies, friedliches, trotz heftiger Streitereien solidarisches Leben, das manchmal Konflikte mit Gutsverwaltern oder Jagdaufsehern nach sich zog, aber ansonsten von der Umwelt toleriert wurde. Der Leser erfährt in diesen Anekdoten, was ein Zigeunerbügeleisen ist und wie man sich behalf, wenn kein echter Tee da war. Fehlte einmal der Essig für den Borsch, so legte die Mutter ein nasses Tuch auf einen Ameisenhaufen und wrang es dann über dem Suppentopf aus. Ameisensäure tut es auch. Wie alle Frauen ihres Volkes kennt sie sich aus mit Naturheilmitteln. Einmal heilt sie die nach einer Verletzung entzündete Hand des Jungen mit einem Umschlag aus lebenden Fröschen. Die Hand schwoll ab und die Frösche sollen den medizinischen Einsatz auch überlebt haben. Jahreszeiten und nicht etwa Jahreszahlen bestimmten den Rhythmus des Lebens. So gibt Dembicki an, er sei am 4. März 1933, 1934 oder 1935 geboren. Eine chronologische Ordnung bekommen seine Erinnerungen erst mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. Von der jüdischen Bevölkerung gewarnt, ziehen die Eltern mit ihren Kindern vor der Wehrmacht gen Osten. Doch bald sind die Deutschen überall. Die Familie erfährt, dass die Besatzer Juden und Roma erschießen und flieht in die Wälder. Die Deutschen haben Angst vor großen Wäldern und Partisanen, sagt der Vater. Auf dem Gebiet der Sowjetunion, die im Sommer 1941 von der Wehrmacht überfallen wird, verdoppelt sich die Gefahr. Denn nun machen nicht nur Deutsche Jagd auf die Roma, sondern auch die Horden des ukrainischen Ultranationalisten Stepan Bandera. Der drohenden Erschießung entgehen Edward Dembicki und seine Familie oft nur knapp, weil sie sich glaubhaft als ukrainische Zigeuner ausgeben können. Die Feuerprobe, das Vaterunser auf Ukrainisch sprechen, ist keine Hürde, denn vor dem Krieg sind sie oft in der Ukraine umhergezogen, sie kennen die Sprache und die Sitten. Landesgrenzen scheinen im Vorkriegsleben dieser mobilen Kosmopoliten kaum von Bedeutung gewesen zu sein. Die Jahre in den Wäldern und Sümpfen Woluniens, wie das Gebiet im Nordwesten der Ukraine heißt, sind hart. Ständig ist die Familie mit den vier kleinen Kindern auf der Flucht. Sie leiden Hunger, Kälte und Krankheiten setzen ihnen zu. Nur der Mut und die Findigkeit der Eltern, das jahrhundertealte Wissen um essbare Pflanzen und heilkräftige Wurzeln sichern das Überleben. Dem Orakel des Uhus zum Trotz, der als Totenvogel gilt und nach dem das Buch benannt ist. Der Krieg endet für Edward Dembickis Familie, als die Rote Armee 1944 die Ukraine befreit. »Lassen wir nun die Wälder hinter uns«, sagt der Vater, ergriffen beim Anblick der ersten Rotarmisten. »Die Wälder, die uns wie Vater und Mutter beschützt und vor dem Tod bewahrt haben.« Im Windschatten der Sowjets erreichen sie das befreite Polen. Die Zigeunerpost, dem Autor zufolge die zuverlässigste der Welt, bringt die überlebenden Mitglieder der Großfamilie im Laufe der Zeit wieder zusammen. Totenvogel ist, trotz des düsteren Titels, trotz aller Härte und Tragik, ein Bericht, der das Leben feiert. Ein Buch für Leser, die sich für die Geschichte Osteuropas, die Tradition und das Schicksal der Roma und Sinti interessieren.
Brigitte van Kahn, Totenvogel von Edward Dembicki, ist in der Übersetzung aus dem Polnischen von Karin Wolf in der Friedenauer Presse erschienen. 270 Seiten, 22 Euro. Zu melden gibt es noch, dass die als weltweites Verzeichnis von zensierten Büchern bekannt gewordene Kasseler Liste nun auch im Internet einsehbar ist. Sie verzeichnet mittlerweile rund 125.000 Titel aus allen Zeiten und Ländern, die auf einem Index stehen oder standen, so teilte die Universität Kassel heute mit. Auf der Liste sind beispielsweise im Nationalsozialismus verbotene Werke von Bertolt Brecht oder Erich Maria Remarque, aber auch zahlreiche gegenwärtig verbotene Titel verzeichnet. Und jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell, moderiert von meinem Kollegen Uli Blumenthal. Da wird es unter anderem um einen Bericht gehen über den globalen Zustand der Artenvielfalt. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.